Gottes Bild oder Gottes Wort. Gottes Wort verbindet mit Gott. Ich erinnere nochmal an die drei Themen, in denen wir drin sind. Nächste Folie bitte, dass ihr es ein bisschen einordnen könnt. Heute Morgen haben wir uns beschäftigt mit, am Anfang war das Wort. Gottes Wort schafft Leben. Und ich hoffe, es hat euch ein klein bisschen Geschmack gemacht. Gottes Wort ist nicht in erster Linie zu lesen, weil das tut man eben so als Christ, sondern so auf der Spur des Lebens zu gehen. Auch wenn man nicht sofort alles versteht. Das war so meine Absicht. Ich weiß nicht, ob ich sie geschafft habe, aber ich hoffe, das ist bei euch angekommen. Jetzt geht es um Gottesbild oder Gottes Wort. Gottesbild, damit meinen wir normalerweise die Art von Vorstellung, die wir über Gottes Wort haben. Und vielleicht wundert ihr euch, dass das hier als Gegensatz formuliert ist. Gottesbild oder Gottes Wort. Das liegt an dem Text, den ich uns ausgewählt habe dafür. Und über den wundert ihr euch vielleicht zuerst jetzt noch viel mehr. Ich bitte mal um die nächste Folie. 2. Mose, Kapitel 32. Da heißt es, als nun das Volk sah, dass Mose säumte, vom Berg herabzukommen, versammelte sich das Volk zu Aaron. Und sie sagten zu ihm, auf, mache uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Und Aaron sagte zu ihnen, reißt die goldenen Ringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. So riss sich denn das ganze Volk die goldenen Ringe ab, die an ihren Ohren hingen, und sie brachten sie zu Aaron. Der nahm alles aus ihrer Hand, formte es mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sagten, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm, und Aaron rief aus und sagte, ein Fest für den Herrn ist morgen. So standen sie am folgenden Tag früh auf, opferten Brandopfer und brachten Heizopfer dar. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Dann standen sie auf, um sich zu belustigen. Sehr bekannte, sehr berühmte Passage in der Geschichte von Mose mit dem Volk Israel, das goldene Kalb. Was hat das mit Wort Gottes zu tun? Naja, schauen wir uns erstmal die Szene an. Die Israeliten sind am Berg Sinai und Mose ist auf diesem Berg zusammen mit Josua und das Volk ist erstmal führerlos für eine gewisse Zeit, wohl einige Wochen. Ich glaube, 6 Wochen ist die Zeit, die er da oben war. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und irgendwann motzen sie und verlangen von Aaron, dass er was tut. Also, dass er ihnen Götter macht. Sie wollen sehen, wer sie führt. Wenn ihr so einen kurzen Augenblick überlegt, was könnte das bedeuten für die Art und Weise, wie Mose im Volk angesehen wurde? Als was sahen sie ihn? Ja, vielleicht war die Frage einen Schritt zu schnell. Mose ist weg und sie wollen statt ihm Götter haben. Wer war denn Mose für das Volk? Ja, sowas wie ein Gott, ein Götze, ein Halbgott oder irgendwie auf jeden Fall ein ganz intensiver Repräsentant Gottes. Wie ein Gottesbild ging er vor ihnen her und jetzt war er weg und fehlte ihnen und sie wollten Götter, die sie sehen können. Die Frauen, Söhne und Töchter reißen sich die Ringe aus den Ohren. Klingt sehr unangenehm. So kriegt man ein Schlitzohr übrigens. Kommt aber nicht aus dieser Geschichte, sondern aus der Zeit, als die Handwerkerstände, die Handwerkerbünde Ringe trugen als Kennzeichen, dass sie zum Beispiel Zimmerleute waren oder so. Und die Handwerker, die betrogen, denen wurde in der Zunft der Ring vom Ohr gerissen. Und dann war das ein Schlitzohr und man wusste, vorsichtig, der Mann zieht dich über den Tisch. Hier kriegen sie nur Schlitzohren, weil sie einen Gott wollen. Und das Verrückte, was man in der ganzen Geschichte nicht so versteht, ist die Art und Weise, wie Aaron mitzieht und das Ganze im Grunde genommen befördert und macht, dann wieder beobachtet, dann reagiert und einen neuen Kult aufbaut für das Volk Israel. Noch verrückter ist, wenn ihr Vers 5 schaut, also ziemlich weit hier unten, ein Fest für den Herrn ist morgen. Das ist jetzt gar nicht Abfall von Jahwe, Denn das Wort Herrn hier steht für Jahwe, den Gott Israels. Das ist einfach nur ein Bild von Jahwe. Also sie verehren Jahwe, den Gott Israels, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, aber eben in diesem Bild. Soweit, denke ich, ist die Geschichte klar. Was hat Gottes Wort damit zu tun? Nun, wir schauen mal auf die nächste Folie. Und ich denke, ihr erkennt, was hier zu sehen ist. Also, laut bitte. Ja, ich habe es ungefähr verstanden, genau. Mose und die Gesetzestafeln. Das ist das erste geschriebene Wort Gottes, das es gibt. Und Gott hat es selbst geschrieben. Die Gesetze auf den beiden Tafeln. Mose kommt mit Gottes Wort vom Berg Sinai herunter. Und er sieht, was passiert ist mit dem goldenen Kalb und er zerschmettert die Tafeln. Das ist natürlich jetzt nur ein Bild, das ich so gebrauche. Damals hat man nicht die Frage gestellt, Gottes Wort oder Gottes Bild. Aber ich finde, das ist interessant, wie das zusammensteht. Ja? Gott diktiert sein Wort, schreibt sogar sein Wort selber, sendet Mose mit seinem Wort und dann findet er ein Volk vor, das ein Bild verehrt. Das Wort steht gegen das Bild. Und das hat mir insofern gefallen für das Thema dieses Wochenendes, dass ich dachte, ja, das ist der entscheidende Punkt. Warum lesen wir die Bibel? Wenn wir sie nicht lesen, dann ist die Art und Weise, wie wir über Gott denken, nur ein Bild von Gott. Wir brauchen, damit dieses Bild mit der Wirklichkeit übereinstimmt und wirklich Gott meint, wir brauchen immer wieder die Texte der Bibel. Und zwar sowohl die angenehmen wie auch die unangenehmen, die überraschenden wie auch die langweiligen, die, ich sag mal, komplizierten wie auch einfachen. Wir sind auf die Bibel angewiesen, damit unser Glaube nicht schleichend zum Götzendienst wird. Wie gesagt, das ist natürlich nicht Thema in 2. Mose 32, aber ich nehme das mal als Bild dafür. Wort Gottes gegen Gottes Bild. Das heißt, wir müssen uns die Bibel zumuten, und zwar in allen ihren Bereichen. Wir müssen sie uns zumuten, um immer wieder zu erreichen, dass wir in unserem Kopf und vielleicht sogar auch in unserem Empfinden unsere Vorstellung von Gott in die Richtung korrigieren, in der wir wirklich Gott finden. Es gab mal einen Philosophen, Ludwig Feuerbach hieß der, der war sehr religionskritisch und der behauptete, Religion ist eigentlich nur die Wünsche der Menschen projiziert auf eine sich selbst vorgestellte Gottheit. Also Menschen machen aus ihren unerfüllten Wünschen einen Gott und verehren ihn in der Hoffnung, dass sich so ihre Wünsche erfüllen. Und das war zwar Kritik auch am Christentum, Feuerbach war nicht gläubig in dem Sinne, aber er hat auch ein bisschen recht. Ja, wir machen uns gerne Götter für die Dinge, wo wir gerne unsere Wünsche abladen wollen. Ja. Es gibt Menschen, die machen sich Götter zum Beispiel aus dem Geld, weil sie davon ausgehen, dass Geld sie am Ende glücklich macht, ihr Leben erfüllt, Sinn stiftet und so weiter. Und sie jagen ihm hinterher. Und wenn ihr euch in Frankfurt die Leute anseht, die sich ihr Leben ruinieren, um als Banker und Manager irgendwie ein dickes, fettes Konto zu kriegen, dann hast du das Gefühl, ja, so funktioniert ja auch Religion. Opfer bringen, sein Leben opfern, seine Freizeit, seine Familie und so weiter. Da merkt man, das hat was von Religion. Wird im Neuen Testament übrigens auch gesagt, Habsucht ist Götzendienst. Ja. Überall, wo sich Menschen quasi etwas bauen, was als Wunscherfüllung dient, als die Quelle von Leben oder Ähnlichem, da schlittern sie in den Götzendienst hinein. Und das Ganze lässt sich nur korrigieren durch immer wieder neues Lesen der Bibel, die neue Begegnung mit Gott, was ja eben nicht nur ein Gott ist, der uns ununterbrochen Wünsche erfüllt. Ja, so hätten wir ihn gerne, aber das wäre ein Gottesbild. Schon im Alten Testament lesen wir von Hiob und denken, ach du meine Güte, das geht also auch, dass Gott zulässt, dass einem alles, wirklich alles genommen wird. Und wir hoffen, dass Hiob ein einmaliges Beispiel wäre, ja, was aber nicht garantiert ist. Die Israeliten wollen ganz bewusst ein Bild. Lass uns mal kurz miteinander überlegen, was der Grund dafür ist. Also, was ist der Vorteil davon, ein Bild zu haben? Was wünschen Sie sich davon? Habt ihr eine Idee? Ihr seid jetzt nicht so ausgeprägte Götzendiener, ich weiß es, aber ihr müsst euch da mal hineinversetzen und mit überlegen. Ja, warum will man ein Bild? Warum wollten die Israeliten ein Bild? Was hatten sie davon? Ja, es ist, hilft der Fantasie, der Vorstellungskraft, ja, genau. Noch was? Sag es ein bisschen lauter, ich konnte es nicht verstehen. Ja, also quasi eine optimale Passung, ne? Ich habe dann eben meinen Gott, also der, der zu meinen Vorstellungen eben auch zu meinen Wünschen passt, genau. Ja, genau. Also macht auch ein bisschen mehr Eindruck, ja. Das ist einfach ein bisschen unangenehm, wenn man fragt, wo ist denn dein Gott, zu sagen, tja, der ist unsichtbar. Kann so sein, vor allen Dingen, wenn alle anderen tolle Bilder haben. In Indien waren wir mal unterwegs, um uns indische Tempel anzuschauen. Das ist schon erschlagend, was die an Bildern haben. Da steht also nicht ein Götze, auch nicht zwei, auch nicht zehn. Das sind hunderte bis tausende von Götzenbildern überall. Und ist fast schon erdrückend. Ja, dagegen ist dann eine christliche Gemeinde schon spartanisch, bescheiden. Allerdings, ich habe mal in Indien gesehen, das war wohl ein Versehen, eine Marienkapelle der katholischen Kirche und habe mir die angeguckt und dann waren vor dem Marienbild waren halt Räucherstäbchen, Opferschalen und Ähnlichem. Das kam halt den Hinduisten ziemlich entgegen, ne, endlich mal ein Bild. Und das war schwer, selbst für die Inder, die sich jetzt für den christlichen Glauben interessierten, die das noch nicht so kannten, das auseinanderzuhalten. Wir kamen mal auf Weihnachten in eine Familie in Indien oder zu einer älteren Frau in Indien in die Wohnung und sie sagte, ich habe ein Bild von Jesus. Und wir sagten, wo denn? Und dann zeigte sie an die Wand und da hing ein großes Poster von der Freiheitsstatue von Amerika. Naja, was machst du, wenn du die Sprache nicht beherrschst und denkst, okay, muss man jetzt mit leben, ja? Ja, ein Bild macht ein bisschen mehr her, genau. Noch irgendwelche Gedanken dazu? Ja, genau, ein Bild lässt sich fixieren. Ja, man hat einen Ort, wo sich Gott aufhält. Einen fixierten Gott, also einen, den man auch trifft, wenn man ihn braucht. Noch was? Genau. Das ist auch ein schönes Wort, greifbar. Genau, und ein Bild steht da und man kann ihm opfern und seinen Kult feiern und das mischt sich auch nicht ein. Ja, das bleibt einfach da und lässt sich im Grunde genommen alles gefallen. Die Vorstellungen der Völker über Götzen sind, wenn man das richtige Ritual ausführt und die richtigen Worte dabei sagt und das die richtigen Leute tun, also heilige Menschen, Medizinmänner oder Ähnliches, dann wird der Götze, der angesprochen worden ist, automatisch das Gebet erhören, das man gebetet hat. Also ein bisschen verstehen kann man das ja, dass Leute sich das wünschen. Und ich höre das auch schon mal raus, auch bei uns in evangelikalen Gemeinden, dass so die Frage ist, ja, wie muss ich beten, dass Gott erhört? Ja, das ist so, da musst du beten morgens von 4:30 bis 5:15, weil vor Sonnenaufgang, dabei solltest du eine Kerze anzünden, zwei Bibelverse lesen und folgende Worte sagen. Ja, das ist, ihr habt das gemerkt, ja, so funktioniert Religion. Man hat seine Anweisungen, seine Rituale, man praktiziert sie. Und wenn man alles richtig macht, dann tut auch der Götze das, was man will. Es gibt Christen, die denken zum Beispiel, wenn ich alles in meinem Leben richtig mache, also wenn ich konsequent Gottes Gebote befolge und gehorsam bin und in die Gemeinde gehe und die Bibelstunde besuche und meine Gebete spreche und stille Zeit mache und, ach ja, wir hatten ja Wochenende mit Uli, auch noch Bibellese dabei, dann löst Gott alle meine Probleme. Das klingt gut, das klingt sogar fromm, ist aber Götzendienst. Warum? Ich bitte mal um die nächste Folie. Ah ja, die Justierung und Gottesorientierung unseres Glaubens lässt sich nur durch Gottes Wort halten. Da habe ich die Frage gestellt. Nächste Folie bitte. Darum ging es mir jetzt. Danke. Die Art und Weise, wie Gott mit uns Menschen umgeht, ist, dass Gott souverän ist und herrscht und regiert. Er spricht durch sein Wort zu uns und wir Menschen reagieren auf dieses Wort. Das ist, wie Gott Moses lossendet. 10 Gebote auf 2 Tafeln. Und es ist klar, Israel wird aufgefordert, das zu tun und kann dann leben. Götzendienst dagegen sieht folgendermaßen aus, auf nächster Folie. Der Mensch hat ein Ritual, ein Opfer, eine bestimmte religiöse Übung und er bringt Gott dazu, den Willen des Menschen zu tun. Der Unterschied zwischen diesen beiden Bildern ist, oder zwischen diesen beiden Schemata ist, wer hat zu sagen? Wer bestimmt? Wer ist der Chef? Es geht beides mal um Religion, um Gebete, vielleicht sogar um Opfer, aber trotzdem um eine grundunterschiedliche Haltung. In dem ersten Schema ist Gott der, der das Sagen hat. Er ist Gott souverän über allem. Im zweiten Schema ist der Mensch der, der das Sagen hat. Da geht es nicht darum, Vater, dein Wille geschehe, sondern Vater, mein Wille geschehe. Ja? Das ist der feine, aber wichtige Unterschied. In den Religionen, im Götzendienst, geht es darum, Gott am Ende dazu zu bringen, dass er das tut, was ich will. Und das ist sehr menschlich und auch sehr naheliegend. Auch wir werden wahrscheinlich meistens so ticken. Was muss ich tun, damit heute Gott mitspielt bei meinen Plänen, bei meinen Überlegungen, bei meinen Wünschen und so weiter. Und umgekehrt, wenn irgendwas schief geht, ja, dann überlegen wir sofort, was haben wir falsch gemacht. Ja? Ein Autounfall, Mist, ich habe nicht aufgepasst, blöd, ich bin auch noch selber schuld. Stimmt, ich habe heute Morgen keine stille Zeit gemacht. Kennt ihr solche Gedanken? Anscheinend nicht. Halleluja. Dann seid ihr auf einer guten Seite, ja? Es gibt Christen, die so empfinden und denken, die bei jedem kleinen Unglück oder auch größerem, was passiert, sofort denken, was haben wir falsch gemacht? Wo haben wir versagt? Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Das war das Evangelium meiner Eltern. Ja? Und es ist eine Lüge. Gott ist nicht der, der Religiosität belohnt und sich manipulieren lässt, damit wir das tun, damit er das tut, was wir vorhaben. Gott ist viel mehr. Gott ist der, der dich einlädt in eine Beziehung. Und diese Beziehung kann nur so aussehen, dass du Gott Gott sein lässt. Dass du ihm zugestehst, dass er seinen Willen tut. Ja. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 3-mal sagen wir, dass es uns um Gott geht. Und dann endlich, nach 3 Bitten, können wir auch mal sagen, und ich hätte gerne Brot. Ja? Aber erst sagen wir, du tust, was du willst. Und das soll auch so sein. Und das möchte ich auch so. Das ist die Abgrenzung zum Götzendienst. Eine Folie weiter, bitte. Das Erste, Gott spricht sein Wort und wir folgen diesem Wort, nennt man Gehorsam. Das Zweite, der Mensch übt Religion, Rituale, Opfer, und versucht Gott dazu zu bringen, den Willen des Menschen zu erfüllen. Das nennt man Manipulation. Und es gibt im Umgang mit Gottes Wort tatsächlich nur diese beiden Möglichkeiten. Es gibt überhaupt im Leben nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder du folgst dem, was Gott sagt, oder Gott muss dem folgen, was du willst und sagst. Ja? Eine andere Art gibt es nicht. Ich weiß, dass beim Wort Gehorsam viele komische Gedanken hochkommen. Wir denken an Kadavergehorsam, wir denken an Perfektionismus, ich darf keinen Fehler machen und so weiter. lass das ganze Zeug jetzt mal außen vor. Das ist kulturell bedingt, dass wir immer negativ ticken, wenn wir das Wort Gehorsam hören. Gehorsam kommt von Hören. Wir reden von Gottes Wort, von der Bibel. Gehorsam heißt, Gott darf reden und ich höre zu. Das ist Bibellesen. Gehorsam heißt, Gott darf seinen Willen äußern und ich will diesem Willen folgen. Nicht, weil ich mich geschlagen gebe und sage, macht er eh, was er will, sondern weil ich auch überzeugt bin, dass dieser Wille Gottes das Beste ist, was in meinem Leben und im Leben anderer Menschen passieren kann. Ich gestehe Gott zu, dass er Gott sein darf. Das ist Gehorsam. Das heißt nicht, dass ich keine Fehler machen darf oder dass Sünde ganz furchtbar ist und mein Leben ruiniert. Das ist geregelt durch Jesus Christus. Da muss man sich keine Gedanken machen. Darum geht's nicht, um Perfektionismus. Und ich muss noch heiliger werden, noch mehr tun, noch mehr leisten und so weiter. Das ist überhaupt nicht drin in dem Ganzen. Es ist einfach nur die Frage, in deinem Umgang mit Gott, worum geht's dir da eigentlich? Geht's dir um dich, um deine Sicherheit, dein Leben, um all das, was dir wichtig ist, oder geht's dir um Gott? Und das ist die Entscheidung in deinem Herzen zwischen Götzendienst und Gottesdienst. Zwischen Bild, was du dir machst, wie du gerne Gott hättest, und Wort Gottes, wie du ihn liest, verstehst und wie er sich dir zeigt. Ich weiß, das klingt bedrohlich, aber ist irgendjemand von euch überzeugt, dass Gott ein Gott der Güte und Barmherzigkeit ist und dessen Barmherzigkeit so weit geht, wie die Wolken gehen? Du bist davon überzeugt. Ist da irgendeine Bedrohung drin, wenn wir uns auf Gott einlassen? Unser Herz sagt immer, oh, das ist aber gefährlich. Ja? Vielleicht ist mancher enttäuscht. Aber ich denke manchmal bei Christen, die ich erlebe, die sagen, ich kann nicht mehr an Gott glauben. Ich habe jahrelang um Heilung von einer Krankheit gebetet, um einen Partner gebetet, darum, dass wir Kinder kriegen, um Versöhnung meiner Eltern. Er hat das nicht erhört. Ich kann nicht mehr an Gott glauben. Ich tue es nicht, aber ich denke immer, ich würde am liebsten sagen, herzlichen Glückwunsch, das ist eine gute Entscheidung. Weil der Gott, an den du geglaubt hast, war nicht der Gott der Bibel. Das war ein Götze. Und du solltest dich schleunigst von diesem Glauben verabschieden. Gott ist nicht ein Wunscherfüllautomat. Gott ist nicht das Sams. Ja, so hätten wir ihn gerne. Ihr kennt das Sams, ja, das immer samstags kommt, deswegen Sams, und Wunschpunkte hat. Und dann kann man so abrufen nach und nach. Und wir fragen uns vielleicht manchmal, wie viele Punkte habe ich eigentlich noch gut für den Rest meines Lebens? Ja? Gott ist nicht das Sams. Er ist keine Gebetsmaschine. Wir kriegen ihn nicht rum. Und selbst die Mitgliedschaft in der EFG Haiger gibt keinen Bonus für Gebetserhörungen. Ich hoffe, das macht euch jetzt nicht unruhig. Ja, ihr dürft gerne in der Gemeinde bleiben, die ist gut. Aber wenn ihr es tut, weil ihr denkt, ihr tut Gott einen Gefallen und kriegt ihn rum für eure Interessen, dann verabschiedet euch von eurem Götzenbild. Es gibt nur eine Reaktion auf Gott, die Gott ehrt und die ihn groß macht. Und das ist Gehorsam. Schwieriges Wort, ich weiß das. Und trotzdem ein Wort, das die Bibel gebraucht. Und dass wir lernen müssen, positiv zu füllen. Ich höre hin. Wie oft greife ich mir die Bibel und frage Gott, gibt es irgendwas, was mich in meiner Situation tröstet, ermutigt, stärkt? Und Gott ist so gnädig und immer wieder zeigt er mir sowas. Aber eigentlich geht es darum, dass ich mir die Bibel greife und sage, Gott, was wolltest du mir sagen? Ist ja egal, ob mir das jetzt gefällt oder nicht. Ich will einfach sehen, Gott, was kann ich von dir verstehen? Wie willst du dich mir offenbaren? Was willst du mir zeigen? Und manchmal braucht man Geduld. Das war ja das, was den Israeliten fehlte. Ja? Geduld zu warten, bis da was kommt von oben, dass Mose von oben kommt und das Wort bringt und so weiter. Geduld zu warten, bis man versteht, was Gott will. Aber das ist die Grundvoraussetzung, damit wir nicht einem Gottesbild folgen, sondern damit wir dem Gott der Bibel folgen. Und deswegen Bibel lesen. Und zwar ganz, ganz praktisch. Lies sie von Anfang bis Ende und dann von vorne. Ja. Immer wieder. Auch die langweiligen Passagen und auch die schrecklichen Passagen. Ich weiß, das ist eine Zumutung. Meine Mutter ist ja katholisch aufgewachsen. Die sagte, in ihrer Bibel waren viele Geschichten nicht kinderfrei. Die wurden also, die hatte eine Art Schulbibel. Da waren diese schwierigen Geschichten rausgenommen. Ja. Vielleicht ist das auch für Kinder besser. Da ist manches drin, was echt nicht kinderfrei ist. Aber lest es. Auch wenn ihr es nicht versteht und auch wenn uns das richtig Mühe macht. Ich sage mal ganz offen, die Tatsache, dass es zweimal in dem Alten Testament einen sogenannten Bann gibt, über Jericho und über Amalek, bei dem Gott ausdrücklich sagt, dass alles sterben muss, was lebt, nicht nur die Männer. Ja, das ist schwer zu verstehen, das passt überhaupt nicht in unser heutiges kulturelles Denken. Lest es trotzdem. Drückt euch nicht davor. Ja. Und manches, was wehtut, vielleicht nicht gerade der Bann an Amalek, aber manches, was wehtut, ist auch ein bisschen Operation Gottes an unserem Herzen. Den Mut, auch mal Gedanken zuzulassen, wo ich sage, oh, die gefallen mir nicht. Aber so ist Gott auch. Und dann wieder die Freude und Überraschung zu entdecken, dass in dem, was dann an Hartem ist, plötzlich wieder Gottes Güte und Weichheit sichtbar wird. Es gibt so viel zu entdecken, so viel Überraschendes. So viele Dinge, die uns sogar konfus machen. Ja. Was direkt hier in Kapitel 32 zum Beispiel berichtet wird, muss ich sagen, passt überhaupt nicht in mein Gottesbild. Mose kriegt von Gott gesagt, auf dem Berg noch, die Israeliten haben ein Götzenbild gemacht und sie sind von mir abgefallen. Und Gott sagt dann Mose seinen Plan und sagt, Mose, ich mache jetzt Folgendes, ich werde das gesamte Volk vernichten. Und dann schenke ich dir, das sagt er nicht, aber das muss man sich jetzt denken, schenke dir eine neue Frau und dann wirst du der Begründer eines neuen Volkes. Tolles Angebot. Ja. Heißt dann nicht mehr Israel, sondern Moses, das Volk. Vielleicht. Ja. Und Mose sagt zu Gott, pass mal auf, die Idee hat einen Haken. Ja. Das ist nämlich so, die Ägypter haben gesehen, wie du mit großer Macht Israel herausgeführt hast und die sind jetzt gespannt, ob du wirklich so mächtig bist, sie auch ins verheißene Land zu bringen. Wenn du jetzt das Volk vernichtest, werden sie sagen, der Gott hat versagt. Und Gott antwortet, ah, stimmt. Okay, vergessen wir den Plan. Gott reute es und er vernichtet das Volk nicht. Habt ihr euch das mal durch den Kopf gehen lassen? Gott will gerade ein Volk vernichten und Mose hält ihn davon ab. Und man denkt, Moment mal Gott, bist du da nicht selber drauf gekommen? War das nicht logisch für dich, was das bedeutet? Brauchst du Rat von einem Menschen? Und merkt er, wie fremd uns manchmal Gott ist? Und wir denken, was, so geht Gott mit Menschen um? Also mit Mose in dem Fall, dass er sich von Mose wie von einem Freund sagen lässt, hör mal Gott, keine gute Idee, lass es lieber. Und Gott sagt, naja, stimmt, hast recht. Ich finde, das ist für unser Gottesbild eine Zumutung, oder? Dass Gott so auf Augenhöhe kommt, dass ihm ein Mensch einen Tipp gibt. Klar werdet ihr alle denken, Uli, komm, beruhig dich. Gott hat schon gewusst, dass Mose so antwortet und das vorher einkalkuliert. Stimmt. Der Punkt geht an euch. Wäre an euch gegangen. Ja, ja und nein. Gott kommt tatsächlich runter in einer Weise, die uns schon unheimlich ist. Und er kommt uns tatsächlich nahe in einer Weise, auch im Alten Testament, die wir kaum nachvollziehen können. Es ist ein Gottesbild, was ganz schwierig ist. Ja? Gott lässt sich nicht in einem Götzenbild gießen und manipulieren, aber Gott lässt sich auf Menschen ein, auf volles Risiko. Man fragt sich, was wäre denn, wenn Mose das nicht gesagt hätte, sondern wow, ich habe schon immer davon geträumt, ein eigenes Volk zu sein. Ja. Man muss da nicht drüber nachdenken. Es gibt viele solche Fragen in der Bibel. Gott kann das beides. Er kann ganz runterkommen auf menschliche Ebene und trotzdem völlig souverän Gott bleiben und alles läuft genauso, wie er es plant. Ich kann euch nicht erklären, wie das funktioniert. Aber spätestens, wenn ihr mir erklären könnt, wie in der Physik es geht, dass das Licht gleichzeitig als Teilchen oder als Welle messbar ist, was physikalisch nicht erklärbar ist. Wenn ihr das verstanden habt, dann können wir auf die komplizierteren Sachen kommen, wie Gott gleichzeitig den Menschen Freiheit lassen und trotzdem genau das tun kann, was er will. Geht für uns überhaupt nicht, weil Gott geht das. Ja? Und immer wenn wir versuchen, das zu fassen und in unsere Formen zu gießen, dann wird das einseitig und schwierig. Dann sagen die einen, ja, wenn Gott eh immer weiß, was er will und tut, was er will, dann brauche ich mich ja nicht mehr anzustrengen, dann kann ich ja faul sein, mich hängen lassen, Gott wird schon machen, was er will. Oder die anderen sagen, wenn alles davon abhängt, dass der Mensch die richtigen Antworten gibt, dann muss ich mich unglaublich anstrengen, um Gott zu gefallen. Versteht ihr, immer wenn wir versuchen, daraus wieder Bilder zu machen von Gott, werden wir einseitig. Uns bleibt gar nichts anderes übrig, als das zu tun, was Gott sagt. Und das ist, uns ihm auszusetzen. Einfach in seiner Gegenwart zu sein. Sein Wort zu lesen, mit allem drum und dran. Mit dem, was wir nützlich finden und vielleicht weniger nützlich. Zu ihm zu sprechen. Und am Ende zu kapitulieren und zu sagen, Gott, ich versuche einfach mal irgendwie mein Christsein zu leben. Vielleicht gefällt es dir vielleicht nicht, greif einfach ein. Aber ich möchte dir im Gebet sagen, es geht mir darum, dass dein Wille geschieht. Dass du zur Wirklichkeit kommst. Versteht ihr? Die Mystiker, die haben das sehr stark formuliert in der Vergangenheit, so jemand wie Terstegen zum Beispiel. Ja, Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten. Die haben ein bisschen recht, nicht nur, aber ein bisschen schon. Wir reden hier nicht über Religion, sondern wir reden über eine Person, die wirklich existiert. Einen lebendigen Gott. Ja. Der tatsächlich hier ist. Der sogar, ich weiß nicht, ob ihr das glauben könnt, in eurer Gemeinschaft lebt. Der sogar in euch existiert. Darüber reden wir morgen nochmal, über den Heiligen Geist und Gottes Wort. Ja? Wir reden über einen Gott, der in dem Sinne erlebbar ist, tatsächlich da ist, mit uns umgeht und den wir nicht sichern können, also wo wir nicht ein Bild oder eine Vorstellung bauen können, wo wir sagen, so funktioniert es auf jeden Fall, so werde ich ein erfolgreicher Christ, so baue ich mir eine gute christliche Karriere. Mich fragen manchmal Leute, wie wird man denn Leiter von einem christlichen Werk? Ja, indem man nicht oft genug Nein sagt. Ich weiß es nicht. Das habe ich nicht geplant. Ja, und ich weiß auch nicht, ob Gott das jetzt als geniale Karriere empfindet oder als, naja, ich hatte keine bessere Verwendung für dich. Aber mir bleibt gar nichts anderes übrig für euch auch, als zu sagen, Gott, ich will jeden Tag mich auf dich einlassen und mit dir unterwegs sein. Du bist ein Gott, der mit mir auf dem Weg ist. Kein Gott, der sich kontrollieren, steuern oder irgendwie beeinflussen lässt. Jesus sagt dazu, macht euch einfach keine Gedanken, was morgen ist. Entspannt euch im Heute. Tut das, was heute dran ist. Und morgen, da werdet ihr schon sehen, was Gott für euch vorbereitet hat. Ein schönes Bild dafür, ein Gegenbild, ist ein anderer goldener Gegenstand, den Gott selber dann einführt. Ich bitte mal um das nächste Bild. Ihr kennt es vielleicht. Ich gebe zu, das ist aus Indiana Jones. Ich weiß nicht, wie die Bundeslade jetzt wirklich ausgesehen hat, aber ungefähr stimmt's schon, ja. Die Bundeslade in der Stiftshütte, mit Gold überzogen, auch Gold, genau wie das Kalb, ja. Aber eben kein Kalb, sondern eine Bundeslade. Darauf die beiden Cherubim, nicht ganz korrekt dargestellt, aber ungefähr. Und die steht im Allerheiligsten, im Tempel. Und darüber thront Gott. Das ist so die Vorstellung, die wir im Alten Testament lesen von der Bundeslade. Gott gibt uns einen goldenen Gegenstand, aber es ist kein Bild, sondern es ist eine Kiste. So, meine Tochter hat so eine Erinnerungskiste. Ja? Da packt sie immer rein, was sie denkt, was sie in ihrem Leben wichtig ist und was sie in 30 Jahren mal lesen wird. So langsam im Laufe der Jahre merkt sie, die wird zu schnell zu voll. Man muss seine Erinnerungen auch ein bisschen ausmisten. Gott hat hier auch so eine Erinnerungskiste für uns mit drei Erinnerungsgegenständen. Ihr kennt sie auch, welche sind das? Die 10 Gebote, die Tafeln, genau. Der Stab Mose oder Stab Aarons eigentlich. Und das dritte? Ja, das Manna, genau. Super. Drei Erinnerungen. Ja, die 10 Gebote, das Wort Gottes. Der Stab Aarons, danke. Der Stab Aarons, das war der Stab, der aufblühte, als es um die Frage ging, wer hat das Recht vor Gott zu erscheinen, in seiner Gegenwart zu erscheinen. Und das Manna, was die Israeliten daran erinnert, man fährt zwar volles Risiko, wenn man mit Gott unterwegs ist, aber man kriegt dann schließlich doch zu essen. Irgendwie kümmert sich Gott um einen. Ja? Und das sind vielleicht die drei Punkte der Begegnung mit Gott, die wir auch festhalten können für uns. Ja? Nächste Folie mal. Der goldene Krug mit Manna, das Erleben, dass Gott uns im Alltag versorgt. Gott ist wirklich da, er kümmert sich um uns und er gibt uns, was wir brauchen. Das ist was ganz Wichtiges. Und etwas, was wir immer wieder festhalten müssen. In der Bibel gibt es dazu eine definierte Technik, wie man darauf reagieren kann. Und die heißt, ich habe euch extra ein bisschen auf die Nebenspur geführt, Dankbarkeit. Ja. Machen wir schon routinemäßig jedes Mal vor dem Essen. Ist nicht schlecht, auch mal für andere Dinge zu danken als fürs Essen. Ja. Dankbarkeit hilft uns, zu Gott eine Beziehung des Vertrauens aufzubauen. Wenn du dankbar bist, dann merkst du, wie gut Gott sich um dich kümmert. Und du lernst, ihm zu vertrauen. Denn dieser Unterschied zwischen Götzen und Gott, der liegt vor allen Dingen in dem Glauben an Gott, im Vertrauen auf Gott. Das Manna als Weg des Vertrauens. Der Stab Aarons, der Zugang zu Gott. Damals ging es darum, welcher Stamm hat das Recht, vor Gott zu erscheinen? Welcher Mensch darf vor Gott auftauchen? Nur Aaron durfte es und seine Familie. Später im Hebräerbrief, da kommen diese drei Beschreibungen her, wird dann gesagt, in dieser Linie haben wir Jesus Christus, sogar noch mit einer besseren Ordnung. Nicht als Nachfahre Aarons, Spezialisten unter euch kennen das, sondern als Nachfahre Melchisedeks. Wir haben Zugang zu Gott durch Christus. Das ist das Zweite, die zweite Basis. Zugang zu Gott durch Christus. Wir haben freien Zugang. Der Hebräerbrief schwärmt davon. Wir können durchgehen. Früher wurden Leute umgebracht, die illegal in das Heilige oder Allerheiligste gingen. Wir gehen durch und sind vor Gottes Gegenwart. Ich glaube, heute Abend ist ein Anbetungsabend geplant. Und wir glauben nicht nur, wir haben die Gewissheit, hier ist wirklich Gott anwesend. Wir zerren ihn nicht vom Himmel durch unsere Gebete. Er ist wirklich da. Er erlaubt uns, in seiner Gegenwart zu sein, direkt bei ihm. Und das Dritte, die Tafeln, Gottes Wort. Man könnte auch sagen, das sind so in der Lebenspraxis die drei Dinge, auf die wir unseren Glauben stützen. Es gibt noch viel mehr praktische Dinge, völlig klar. Aber diese drei sind wesentlich. Gottes Wort sowieso, das ist ja unser Thema. Jesus Christus als die Mitte von allem. Ja. Wenn ihr Gottes Wort nicht von Christus her interpretiert, von der Freiheit von Schuld und Strafe, von der Freiheit vor Gott zu erscheinen, der Freiheit sein Kind zu sein, dann habt ihr Schwierigkeiten, sie zu verstehen. Christus ist die Mitte. Und das Dritte, zu erleben, dass Gott sich kümmert. Vergesst das nicht. Ja. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, singen wir mit dem Psalmen. Ja. Vergesst das nicht. Denkt an die Erinnerungskiste. Ich fasse nochmal zusammen. Letzte Folie. Dein Gottesbild lebt von Jesus Christus, von Erfahrung mit Gott und seiner Versorgung und von Gottes Wort der Bibel. Diese drei Dinge sichern, dass sich kein falsches oder fremdes Bild bei dir einnistet. Sie helfen dir, nicht einem Götzen zu dienen, sondern wirklich dem wahren Gott zu begegnen. In Christus, im Vertrauen auf seine Versorgung, auf seine Güte und Liebe und in der Begegnung in seinem Wort, in der Bibel. Der Gott, der meine Wünsche erfüllt, ist ein Götze. Der Gott der Bibel und des Universums ist der Gott, dem meine erste Liebe gehört. Das ist das höchste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit allem. Ja. Dass er dann auch noch meine Wünsche erfüllt, ist ein nettes Add-on. Muss nicht sein, aber erleben wir oft in überreichem Maße und begeistert uns dann noch mehr. Die Herausforderungen der Bibel sind Herausforderungen an mein Gottesbild. Wenn ich mich ihnen stelle, kann ich durch die Bibel Gott immer noch mehr erkennen, kann ihn mehr verstehen. Auch da, wo ich die Bibelstelle vielleicht nicht verstehe und selbst da, wo ich mich ärgere und sage, Mist, so hätte ich Gott aber nicht gerne. Ist okay, Gott versteht das. Und du kannst es auch mal rausschreien, du darfst klagend beten, du kannst sogar Gott sagen, Gott, das ist eine Zumutung. Ja, wie kannst du sowas schreiben? Ist in Ordnung, Hauptsache du sprichst mit ihm und du lässt es auch stehen als sein Wort, auch die Zumutungen. Ja, Hauptsache, du fängst nicht an, an der Bibel rumzudoktern und zu schrauben und zu manipulieren, damit Gott am Ende so ist, wie du ihn gerne hättest. Hüte dich davor. Du wirst mit einem Götzen nicht glücklich werden. Du brauchst Gott selber. Ich weiß, das ist teilweise eine harte Ansage, aber ich weiß auch, dass darin unendlich viel Segen liegt. Also hier anzudocken an den Gott, der das Leben ist, ich denke an heute Morgen, Gott, der die Quelle des Lebens ist, ja, das lohnt es, auch mal durch schwierige Gedanken und schwierige Lesen, Bibel lesen und vielleicht sogar durch schwierige Zeiten zu gehen. Gott ist mit euch auf dem Weg. Und ich gebe offen zu, die Hauptschwierigkeit, die ich habe dabei, ist, das wirklich zu glauben. Es fällt mir echt schwer. Ich denke, ja Gott, ich will mich auf dich einlassen, ich will dir auch glauben, toll, dass du für mich sorgst, aber ich würde gerne auch noch ein bisschen selber was machen. Also nicht so ganz die Kontrolle verlieren. Ja. Und dann kommen meine Ängste hoch, meine Fragen, wie kann ich Dinge sichern und wie kann ich helfen, dass ich selber das auf die Reihe kriege. Es ist ein hundertprozentiges Risiko, sich auf Gott einzulassen. Er will dich ganz. Ja. Und du musst wissen, ob du das willst. Das hat damit zu tun, ob du ihm glaubst. Ich hatte bei K5, ich weiß, einige von euch sind dabei gewesen, ich will es ja mal sagen, weil für mich das ein starkes Bild dafür ist und damit auch abschließen. Ich hatte bei K5 eine Geschichte erzählt mit meinem Sohn in den Bergen. Der war ein bisschen jung, wir waren sehr ausgesetzte Wege gegangen, wo es steil runterging und so weiter, und der war unsicher und ängstlich. Und ich habe dann gesagt, weißt du was, ich mache dir ein Seil um den Bauch und binde mir auch ein Seil um den Bauch, dann bist du angeseilt und wenn du fällst, kann ich dich dann auffangen. Hatte ich gehofft. Wie auch immer, wunderbar, psychisch gesehen, beste Medizin. Er war entspannt, fröhlich, lief locker die Wege, auch sicher, kein Problem, er war ja am Papa angeseilt. Aber ich glaube, so nach 2 Tagen, irgendwo bei einer Pause, sagt er dann, du Papa, was ist eigentlich, wenn du fällst? Ich habe dann gesagt, Martin, wenn ich falle, hast du keine Chance. Dann fällst du auch. Du hast keine Chance, mich festzuhalten. Dafür bin ich zu schwer und du zu leicht. Ja? Dann fallen wir beide. Wenn ich falle, ziehe ich dich mit runter. Und dann habe ich ihm gesagt, du musst jetzt entscheiden, willst du weiter angeseilt bleiben oder lieber alleine gehen? Ja. Große Momente im Leben eines Vaterherzens. Ist ja logisch. Und ich war schon dankbar, dass er sagte, nee, er will angeseilt bleiben. Aber später habe ich dann verstanden, boah, das ist ja genau mein Problem mit Gott. Was ist eigentlich, wenn Gott fällt? Wenn er versagt, wenn er doch nicht treu ist und nicht barmherzig und ich falle mit? Genau. An der Stelle ist die Frage, was glaubst du denn? Wem vertraust du denn? Was ist denn dein Gottesbild? Glaubst du, dass Gott fällt und dich enttäuscht und dein Leben runterreißt? Und möchtest du lieber alleine gehen? Oder vertraust du ihm? Das sind ganz schwierige Fragen. Und glaub nicht, denk nicht, das hätte ich vor 40 Jahren für mich gelöst mit dem Traktat, was ich gelesen habe. Und seitdem bin ich ja entspannt. Das ist manchmal für mich heute noch täglich ein Kampf zu sagen, ich will dir Gott vertrauen. Und ich will glauben, dass ich nicht abstürzen werde mit dir. Selbst wenn die Dinge schwierig werden. Ich will mich von diesem Vertrauen nicht wegbringen lassen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Der Rest ist euer Leben, das ihr lebt. Und euer Glaube, den ihr glaubt. Und der Weg, den ihr geht und die Erfahrung, die ihr machen werdet. Und das Manna, das ihr in eine goldene Büchse tut und aufbewahrt und sagt, boah, was hat Gott mich gut versorgt. Und der Stab, den ihr in eurer Kiste habt, an den ihr euch erinnert, Christus, ich darf zu Gott kommen, jederzeit. Und die Bibel, die ihr lest und sagt, okay, egal ob Zumutung, egal ob Herausforderung oder Trost oder was sie gerade ist, es ist Gottes Wort und damit das Wertvollste, was ich lesen kann. Das ist eure Entscheidung. Und ich wünsche mir von Herzen, dass ihr den Mut habt, diesen Weg zu gehen und zu glauben. Gott segne euch.